Herzlich willkommen zum Satsang. Stille Intensive heißt, dass es den Raum gibt, dass wirklich einfach die Stille an sich wirken kann und dass wir in Resonanz mit dieser tiefsten Ebene in uns sind. Ja, ist ja die Benennung von diesen Tagen hier. Und das ist in dem Sinne auch erlaubt, einfach in Stille hier zu sein. Und ich sage es auch immer noch dazu, also es manchmal könnte man ja denken, dass wir dann nur still sein, still miteinander sind. Das muss nicht sein. Es ist auch wirklich Raum da für alles, was vielleicht auch mit Worten reflektiert werden will oder Fragen, die auftauchen oder Forschungen oder Berichte. Auch das ist willkommen. Beides gleichzeitig. Ja. Oder beides kann auch gleichzeitig erlebt werden. Selbst wenn gesprochen wird, berührt das eigentlich nicht diese Einladung auch gleichzeitig in Stille zu sein oder wahrzunehmen, dass das Gesprochene auch letztendlich leer ist. Gerade der letzte Gedanke, den wir denken oder der gesagt wurde, verschwindet eigentlich wieder sofort. Und die Präsenz von Stille ist immer noch da. Gerade uns auch ohne Worte darauf einzulassen, irgendwie in dieser Resonanz zu gehen mit uns selbst, ist nach unserer Erfahrung einfach ein großes Geschenk. Und vielleicht sogar die intensivste Art, uns selbst zu begegnen, selbst auf der tiefsten Ebene, von dem, was dasselbe in uns allen ist. Und dann nach innen und dann nach außen oder in das vermeintliche Außen dann hier präsent zu sein im Raum, auch mit den vermeintlich anderen, einfach in dieser direkten Begegnung. Und was immer für euch stimmig ist, wird einfach getan oder taucht auf. Und wie gesagt, alles ist willkommen, auch an Erforschung. Mir fielen vorhin nochmal so zwei Begriffe ein, wo, ich meine, manchmal scheint es ja wieder so ein Widerspruch zu sein. Auf der einen Seite sagen sozusagen die sehr radikal spirituellen Leute, es gibt sowieso gar kein Ich, ja, es gibt alles, was an persönlicher Identität, was wir da erleben, sogar unser gewöhnliches Leben wie ein Ich, das irgendwie Identitäten hat von Geschlecht, Alter oder eine Lebensgeschichte oder Probleme im Leben. Ja. Das wäre alles Illusion sozusagen. Und das in dem Sinne wäre es gut, doch gar nicht dieser Ebene überhaupt anzuschauen, weil es geht nur darum, sich zurück zu entspannen in das reine Bewusstsein. Ja. Andere sagen, so mehr, sag ich mal, die psychologisch weltlich Orientierten, es ist schon wichtig auch zu schauen, was in unserem Leben passiert. Wie wir auf Dinge reagieren, wie wir mit Dingen umgehen und wie in welcher Beziehung wir zu unserem Körper sind und unserer Psyche. So. Und aus unserer Perspektive ist das gar kein Widerspruch. Das sind einfach nur zwei verschiedene Ebenen. Und man könnte das so nennen, wie das eine ist die Identität des Werdens, die wir manchmal erfahren oder die wir auch erfahren. Wir alle haben einen Körper, der und eine Psyche, die im Laufe der Zeit sich verändert und irgendwie scheinbar Phasen durchläuft und scheinbare Identitäten hat. die sich aber in der Zeit verändern. Das ist die Identitäten des Werdens, könnte man es nennen, weil es in der Zeit Formen sich verändern. Und das andere ist die Identität des Seins. Die Ahnung oder das Wissen darum, dass es da etwas gibt, was nicht von der Veränderung berührt ist. Und beides ist irgendwie spannend. Auch das Werden zu beobachten. Und da gibt es auch, sag ich mal, manchmal unterschiedliche Phasen, da wo es leicht läuft, da wo es sich Veränderung einfach natürlicherweise ergibt, ein Wachstum ergibt, Reifung ergibt, Aufgaben im Leben. Aber da ist halt immer Veränderung auch. Geschieht immer Veränderung. Und dann diese Identität des Seins auf dieser tiefsten Ebene von Stille, von dem, was sich nicht berührt, was sich nicht verändert, was unberührt ist vom Werden. Das ist das, was normalerweise im Werden übersehen wird. Weil wir denken, wir müssten irgendwas Bestimmtes werden oder eine bestimmte Veränderung haben oder erleben oder eben abwenden. Dann übersehen wir die Identität des Seins. Und die Einladung und Stille ist einfach erstmal zu sein. Unabhängig von Geschichte. Und gleichzeitig ist es so wirklich auch spannend zu schauen, wo in der Identität des Werdens, wo verlieren wir uns da dann manchmal, ja? Wo glauben wir wieder sozusagen, dass das die wesentliche Ebene ist und wo wir uns dann manchmal verwirren. Und wenn wir das Sein vergessen, nur im Werden sind, dann kann das zu Problemen führen oder zu Leiden führen. Manchmal gibt es auch ein Leiden, weil wir nur sein wollen und das Werden ablehnen, die Welt ablehnen. Nur in Stille sein zu wollen, nur das Unveränderliche wahrnehmen zu wollen. Es gibt auch Veränderungen, es gibt auch Relatives und Schwierigkeiten da manchmal. So. Wir finden beides spannend. Am besten werden gegründet in Sein oder ein Werden, das Sein auch ausdrückt, weil das fehlt auf eine Art in dieser Welt anscheinend. Das Verlieren im Werden wird das Sein übersehen. Und dann geht es dauernd darum, irgendwas zu werden und zu machen und zu tun. Und die Identität da zu suchen und darüber wird eine Menge Leiden erschaffen. Ich weiß nicht, für wen das irgendwie noch, ich glaube, es ist für alle klar, ne? Wenn ihr was sprechen wollt, könnt ihr einfach von eurem Platz aus sprechen oder ihr könnt gerne hier nach vorne kommen und es ist auch manchmal schön, einfach uns so zu begegnen. Aufnahmen müssen nicht verwendet werden, wenn ihr das nicht wollt, dann sagt ihr Bescheid, Dimitri Bescheid oder uns Bescheid. Und wenn ihr diesen Platz mal, wenn ihr da sitzen wollt, einfach nur um einen anderen Platz im Raum zu spüren, ist das auch okay. Ja. Ich meine, das kann manchmal wirklich auch eine schöne Sache sein, einfach den anderen auch, selbst in Stille, selbst wenn nichts gesagt werden muss, ist es manchmal auch spannend, diese Begegnung stattfinden zu lassen. Wir haben das Privileg, dass wir euch sozusagen anschauen können und manchmal in die Augen schauen können. So in der Ausrichtung hier, die aber auch irgendwie auch durchaus für diese Form sinnvoll ist, ist das irgendwie eher ein bisschen, ja, dass wir das Privileg haben und ihr nicht so. Aber manchmal kann es einfach auch schön sein, in dieser Atmosphäre von Stille uns gegenseitig zu sehen einfach. weil es ist eine Art von besonderem Sehen. Immer wieder. Für mich ist es immer wieder ein besonderes Sehen. Unabhängig von der Geschichte oder dem, was wir glauben, so als, ja, als Person zu sein, durchzuschauen zu dem, was das, was da wirklich schaut.
Also für dich lässt sich die Frage noch nicht klar beantworten, ne? Ob es jetzt eine Person gibt oder nicht. Also das würde ich von sagen, dass das so, du sagst, für euch gibt es beides. Ne? Es gibt also so Lehrer, die bestehen also drauf, die sagen, es gibt keine Person und kein Ich und das ist eine Illusion alles. Und da sind ja auch total überzeugt von und vertreten das so radikal. Und du sagst jetzt ja, das stimmt, aber stimmt auch wieder nicht. Ne? So, oder es gibt beides. Ne?
Ich meine, also, das ist wenn das sozusagen bezeichnet wird als Illusion, dann müssen wir uns anschauen, was meint dieser Begriff Illusion. Das ist auch ganz spannend. Ja? Man könnte sagen, ein Zauberer, der auf einer Bühne etwas darstellt, das ist ja auch eine Illusion, ne? Der einen magischen Trick darstellt. Und dann ist Illusion eigentlich das als Illusion zu bezeichnen, ist richtig, weil der Magier, das ist ja ein Trick, der kann nicht wirklich zaubern. Ja? Insofern ist es eine Illusion. Aber trotzdem passiert auf der Bühne irgendetwas. Ja? Es ist insofern ist nicht, ist es, jetzt gibt es eine Art von Realität, die irgendwie stattfindet. So, ja. Auch das hier, all das Ganze, die ganzen Formen, Farben, Leben, Formen, Farben, Lebensformen. Auf eine Art sind sie nichts im Sinne von, dass sie nicht wirklich so sind, wie sie erscheinen, als festes, voneinander getrenntes Etwas.
Und aber gar nicht vom Sein oder vom Bewusstsein getrenntes irgendwas.
Aber trotzdem ist da irgendetwas auch, ja. So. Ich finde alleine das Wort Bewusstsein auch schon spannend, weil das hat eigentlich auch zwei Sachen. Das ist einmal bewusst im Sinne von Bewusstheit, sozusagen etwas eher Geistiges, Formloses. Ja, bewusst ist einfach nur, ja, so diese Wachheit von Bewusstheit, ja. Und dann gibt es aber auch Sein, ja. Das ist eher etwas Materielles, etwas Festes, etwas, was scheinbar doch eben da ist. Ja. Insofern, ja, das Ich ist Illusion oder alle Formen sind Illusion im Sinne, dass sie keine eigene Existenz haben aus sich selbst und nicht getrennt sind von Bewusstsein und Bewusstheit. Und trotzdem gibt es da irgendwas. Und was ich einfach dann sagen will, ist, manchmal landen mir manche Sichten einfach zu sehr in dieser reinen Bewusstheitssicht und manche, aber auch sogar die meisten eher in dieser reinen Seinssicht, dass es nur materielles Sein gibt, als wenn es tatsächlich Formen sind, die voneinander getrennt sind. So. In dem Sinne ist, so finde ich, die stimmige Sicht für mich was Paradoxes, was gleichzeitig ist. Das ist sowohl.
Okay, also.
Sowohl gibt es das auf einer relativen Ebene, aber auf einer absoluten Ebene nicht, aber auf der relativen Ebene gibt es das schon. Da kann man zumindest so drüber sprechen, wenn wir über Phänomene und Erscheinungen sprechen.
Mhm. Und für mich wäre so die Frage, ja, inwiefern kann ich jetzt irgendwas ändern oder beeinflussen oder nicht? Ne? So, also wenn man sagt, das ist eine Illusion, das ist immer so die Frage, nicht?
Ja, und das ist eine abstrakte Ebene, über die wir gerade reden.
So, das ist für mich so ein Widerspruch halt, nicht? Also wenn es dann ich gibt, kann ich auch was beeinflussen oder ändern, aber wenn es das nicht gibt, kann ich das nicht. Und was ist da jetzt die Wahrheit, ne? So, oder das ist eine Frage jetzt, oder es hört sich halt wie Widerspruch an, ne? Also, oder so ein bisschen, weil
es hört sich so lange wieder Widerspruch an, ist
alles
eins, wie wir versuchen es zu verstehen, ja.
Ja, klar, ja, okay. Also.
Und tatsächlich, ich meine, wenn ich das so erkläre, dann gehe ich auf die Ebene von mentaler Reflexion, ja. Was eigentlich nicht mehr die Wahrheit ist, ja. Ich vermute auch, dass in deiner Erfahrung ist eigentlich das Interessantere, vielleicht die Wahrheit zu schmecken und der zu vertrauen, die eigentlich nicht mal reflektieren muss, ja. Wie dieses einfach Präsenz an sich braucht nicht mal drüber nachdenken, ne. Braucht nicht mal drüber nachdenken, gibt es jetzt ein Ich oder gibt es kein Ich, gibt es Schicksal oder gibt es freien Willen. Das ist alles die Ebene von mentaler Ebene, mentaler Reflexion, die auch ihre Berechtigung hat. Mhm. Aber noch spannender und noch unmittelbarer ist diese Wahrheit, die gar keine Worte braucht. Und aus dieser Wahrheit, die keine Worte braucht, würde ich sagen, für dein alltägliches Handeln kann ich was entscheiden oder kann ich nichts entscheiden. Auch da kann es sich unterschiedlich anfühlen. Manchmal fühlt es sich so an, als würden wir eine Entscheidung treffen können und das ist auch gesund,
ja,
und
gut. Manchmal muss man es, ja.
So fühlt sich's. Man könnte so sagen, manchmal muss man es, ja. Und warum nicht dann diesen Geschmack von Realität nehmen? Ich muss eine Entscheidung treffen oder ich treffe eine Entscheidung, das fühlt sich stimmig und gut an und es ist kein Leiden damit verbunden und bapp, triffst du die Entscheidung. Und manchmal fühlt es sich vielleicht so an, ich kann eigentlich gar nicht entscheiden. Und irgendwie warte ich mal, bis die Entscheidung in meinem Geist auftaucht. Und ich habe sie eigentlich nicht entschieden und ich spüre irgendwie, das kommt einfach wie so ein Entscheidungsgedanke, der gar nicht von mir entschieden gewährt und entschieden wurde und sich trotzdem wie eine Entscheidung anfühlt. Und dann ist das die stimmige Handlung. Dann ist das eher so ein passiver Geschmack von ich werde eigentlich entschieden oder durch mich wird entschieden. Manchmal ist es ein aktiver Geschmack von ich entscheide jetzt, aber zack. Ja. Jetzt mal gerade so für mich, oder ihr könnt es ja mit ausprobieren, rechte Hand heben könnte man jetzt, also ich entscheide jetzt mal, dass ich die rechte Hand hebe und oh, Mensch, sie geht hoch. Warum nicht?
Überraschung.
Jetzt könnte man aber sagen, wenn ihr auch einen Impuls hattet, eine Hand zu heben, dann habe ich das eigentlich entschieden, weil vorher habt ihr ja nicht daran gedacht. Und ich habe auch nicht, mir ist jetzt diese Idee auch spontan eingefallen, die ist jetzt gerade auch aus dem Sein rausgekommen, gar nicht geplant. Also hat das Sein gerade entschieden, dass ich meine rechte Hand hebe und dass ihr da irgendwie so ein ganz bisschen mitmacht vielleicht. Oder dagegen, oder das auf keinen Fall macht. Ja, woher kommt die Entscheidung oder woher kommt gerade das, was ich gesagt habe oder woher kam deine Frage? Ja, hast du die geplant? Ja, vielleicht hast du das schon ein bisschen geplant.
Nö. Nö. Aber ich finde wirklich interessant und praxisrelevant sozusagen, anwendungsnützlich wird es da, wo es Leiden erzeugt. Ja, und wo es darum geht zu durchschauen, wo es Leiden erzeugt. Und das kann auf beiden Seiten passieren. Das kann sein, indem wir auf die Seite kippen von, oh, ich muss entscheiden und ich muss das machen und ich muss das jetzt womöglich auch noch richtig machen und oh mein Gott, wie entscheide ich bloß? Ja, dann kann das nützlich sein, zu durchschauen, ah, wirklich? Wer denn? Wie denn? Woher kommt denn das? Ja, gibt's da wirklich einen getrennten jemand, wer irgendwas entscheidet? Auf der anderen Seite gibt's dann auch manchmal im Extrem dieses, ach, es gibt da ja niemand, es gibt ja sowieso nichts zu entscheiden, ich kann ja eh nichts tun, so ein, wie entweder hilfloses Ausgeliefertsein oder so ein sogar Einschlafen in gewissem Sinne, ja, in so eine Passivität oder fast Gleichgültigkeit. Und dann kann das sehr nützlich sein, zu sehen, ey, da stimmt dann auch was nicht. Ja, das ist dann zu wischiwaschi und nicht wirklich der Kostbarkeit des Lebens gerecht.
So, ja, sondern hat man da einen Willen? Hat man da jetzt einen Willen, sich zu fragen, wie mache ich jetzt das oder das? Das würde sich gerade so anders, als ob ich jetzt so...
Ja. Einerseits ja, andererseits nein. Das ist wieder dasselbe. Das ist wieder genau dasselbe Phänomen. Ja. Ja.
Das passiert auch.
Du hast einen freien Willen und es gibt kein getrenntes Ich, was diesen freien Willen hat. Und dieser freie Wille ist nicht getrennt vom Leben an sich. Aber es ist auch nicht wie, es geschieht einfach und es wird einfach alles irgendwie mitgespült, sondern Carlos Castaneda hat das schön formuliert, finde ich, wenn er sagt, du bist ein aktiver Teil der Unendlichkeit. Da ist beides drin. Ja? Aber du bist ein aktiver Teil der Unendlichkeit und nicht mal so getrennt, dass wir es als Teil betrachten könnten. Aber es ist nicht wie, warum sollte Sein ausgerechnet an der Stelle einschlafen, wo du zu sein scheinst? Klar kannst du auch da total bewusst und aktiv dabei sein.
Gerade für diesen Konflikt, den es ja manchmal gibt, gibt es einen freien Willen oder keinen? Oder wie wäre es von der Entweder-Oder-Haltung, sag ich mal, die da dann schnell liegt und so ist unser Geist gestrickt und sagt, entweder gibt es das oder es gibt es nicht. Ja. Zu einer sowohl als auch oder keines von beiden oder beides zusammen. Ja.
Und tatsächlich, diese Frage, die baut im Grunde auf dieser Grundannahme, es gäbe da entweder ein Ich oder ein Sein und die wären irgendwie voneinander getrennt. Und wer hat jetzt den freien Willen? Das Ich oder das Sein? Aber die sind nicht getrennt. Also ist diese Frage völlig, die greift nicht. Verstehst du? In der Wirklichkeit gibt es keine Grundlage für diese Frage.
Was nicht heißt, dass sie falsch ist. Ja. Ja. Aber sie kommt an die Grenzen des Rationalen. Weißt du, das Rationale kommt einfach nicht mit. Ja. Das Transrationale hat mehr die Fähigkeit, erst entweder eine Sowohl-als-auch-Haltung einzunehmen oder das Ganze wieder zu vergessen und drüber zu lachen. Und du lächelst gerade, insofern denke ich.
Naja, weil sie einige Lehrer immer so wieder darauf hinweisen, das ist eh schon, das gibt es nicht. Und
dann, aber die sind ja zum Glück gerade nicht hier. Also brauchen wir mit denen nicht zu diskutieren.
Was du gerade sagtest mit leidvoll, würde ich sagen, das ist eher, wenn ich so eine freie Entscheidung habe, das ist eher leidvoll.
Ja, also und dann ist das für dich
attraktiv. Diese Angst ist vielleicht irgendwas falsch zu machen.
Genau.
Oder, und dann,
ja, Und dafür, genau dafür,
das ist eher leidvoll, aber
kann das ungeheuer entlastend sein. Und ich glaube, dass das Teil dessen ist, warum diese Richtungen sehr beliebt sind, dann gerade bei den Menschen, die sonst in Stress geraten mit, oh, jetzt muss ich irgendwas machen und jetzt muss ich das auch richtig machen und Hilfe und dann werde ich womöglich schuldig, wenn ich was falsch mache. Und für die kann das eine ungeheure Erleichterung sein, wenn sie so eine reine Lehre haben, die sagt, dich gibt's sowieso nicht, du kannst eh nichts entscheiden, du brauchst nichts zu machen, kannst dich entspannen. Puh. Ja.
Dann ist nützlich.
Ja. Total.
Entlastet.
Total. Und es hat sehr was für sich wirklich, dass das so radikal vertreten wird. Vor allem in Angesicht dessen, dass Mainstream Grundreligion ist. Du bist das, du musst das machen, du bist hier der Handelnde, du musst das entscheiden, du musst das richtig machen und wenn nicht, dann bist du verkehrt und schuld. Und dem was entgegenzusetzen, kann sehr nützlich sein, dass so radikal zu vertreten und zu sagen, Quatsch, gibt's alles nicht. So. Für uns stimmt trotzdem mehr in unserer Erfahrung zu sagen, es macht beides Sinn. Und es hat alles sein angemessenes Maß.
Manchmal Sinn auch eine Art von aktiver Selbsterforschung. Ich meine, alleine die Frage von Ramana, ja, das können die meisten ja noch auch dieser radikalen, sag ich mal, Lehrer oder die radikalen Ausrichtung noch nachvollziehen, dass die Erforschungsfrage, wer oder was bin ich oder was nimmt alles wahr, solche radikalen Erforschungsfragen, dass die durchaus sinnvoll sein können. Und dass man das durchaus manchmal als eine aktive Selbsterforschung, die man sich selbst fragt, sozusagen, wo ich mich entscheide, jetzt, okay, will ich jetzt einfach nur mein Alltagsbewusstsein weiter unterwegs sein oder will ich mich wirklich mal fragen, wer oder was nimmt hier gerade all das wahr, was ich erlebe. Und das ist auch schon ein Tun, ne, auf eine Art. Ne? Ein Tun, was sich ins Nicht-Tun führt. Eventuell.
Wie Ramana gesagt hat, bemühen Sie sich, Mühelosigkeit zu erreichen.
Ja, es ist, ja. Du kannst es Widerspruch nennen. Aber du kannst es Paradox nennen, ja, im Sinne Paradox, hey. Und das, ich meine, mit Paradox lehren auch viele, ja, so ein Koan im Zen-Buddhismus, ja, wie hört sich das Klatschen einer Hand an oder sowas, oder, ja, die arbeiten ja auch mit Paradoxen, um den Geist zu sprengen, ne? Also, du kannst es eigentlich nicht verstehen und dann musst du es lieber aufgeben zu verstehen. Aber tatsächlich, und sozusagen, aus unserer Erfahrung nochmal zu sprechen, ich finde es erstaunlich, wie viel tolle Techniken es auch gibt, um zum Beispiel Leidensmuster irgendwie auch zu verändern, auch aktiv. Ich meine, das ist Teil unserer Ausbildung, wo wir hypnotherapeutische Sachen anbieten, wo du manchmal einfach durch ein kleines Bewusstseinsspiel ein Element veränderst, irgendwie, oder ein inneres Bild wachrufst, was auf einmal echt Leidensmuster unterbrechen kann oder hilft, traumatisches Erleben besser zu verarbeiten oder so. Da gibt es eine ganze Menge aktive Sachen. Ja. Das finde ich fast schade, dass manche das gar nicht sehen. Und sozusagen, die betonen sehr das Passive. Ja. Aber dass es so ganz verschiedene Möglichkeiten gibt, auch heilend, vielleicht auf relativen Ebenen. Ja. Aber manchmal sogar auch auf absoluten Ebenen, da was Neues zu entdecken. Mhm. Das ist ja ein bisschen schade. Deshalb nehmen wir das gerne mit rein. Ja. Ja. Und wir sind blöderweise, und das ist aber vielleicht auch ganz gut, viele sagen uns ja immer, ihr seid viel zu lasch und viel zu relativ und ne? Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ihr seid viel zu absolut, ihr seid viel zu so, und dann denken wir immer, ach, das ist ja gut, wenn wir von beiden Seiten kritisiert werden, dann sind wir vielleicht in der Mitte ganz gut aufgehoben oder so. Ja. Aber ich glaube wirklich, das ist so dann noch meine Erfahrung. Und ich kann für mich sagen, ich hatte so Tendenzen des Absoluten sehr stark so und musste dann mir das Relative erst erschließen auch wieder. So. Weil es so, ich meine, alleine diese, und aber ich meine, das ist schon nicht mehr ganz absolut gewesen, da einfach diese Frage sich zu stellen, wer oder was bin ich, ja, zurück zum Zeugenbewusstsein zu kommen. Was für eine Kraft. Ja. Aber es ist nicht das Einzige, was zur Freiheit führen kann. Es gibt so viele achtenswerte Wege, ja, und achtenswerte Lehrer und Lehren. Und warum nicht alles nutzen? Egal was. Ja? Man in der Heilerbranche gibt es ja sozusagen irgendwie was, wie gibt es diesen Spruch, was heilt, wer heilt, hat Recht. Oder man könnte was heilt, hat recht. Ja. Es gibt so vieles, was nützlich sein kann. Und auch immer wieder, den Geschmack kennst du ja auch schon, das ist dann wieder, ne, so sinnvoll solche Reflexionen auch sind, solche Fragen sind auch spannend. Ne? Und dann wieder die Öffnung hin, wie muss ich das überhaupt wissen? Oder kann ich einfach als leeres Bewusstsein hier sein, was einfach präsent ist, was nicht mal mehr irgendwas wissen muss über Schicksal, ich oder... Kleiner Sokrates wieder mal, ich weiß, dass ich nichts weiß. Es ist echt eine Gratwanderung. Ich finde es insofern, ja. Manchmal ist es dann auch spannend, wieder den reflektierenden Geist anzuschalten und so ein bisschen zu philosophieren und nachzudenken und ach ja, wie ist das? Ja. Schicksal, freier Wille. Kann ich gerade was machen, um mein Leben zu verändern? Oder spann ich mich lieber zurück, könnte es nicht tun? Will ich gerade versprechen oder will ich nicht still sein? Politische Meinung vielleicht haben oder vielleicht kann ich mir auch erlauben, mal wirklich alles wieder loszulassen und gar nichts zu wissen über irgendwie die Welt. Und in gewisser Weise ist es auch ein natürlicher Prozess von mal reflektieren, mal nachdenken und dann wieder loslassen, gar nichts wissen. Aktiv sein, passiv sein. Und ich finde es nochmal, mir fiel, als du kurz gesprochen hast, so vom Buddha ein Zitat ein, der irgendwann gesagt hat, eigentlich, ich weiß, kann es nicht wörtlich sagen, so von sinngemäß, eigentlich geht es bei mir gar nicht so um die Philosophie und um das Verstehen und so weiter. Das Einzige, worüber meine Lehre ist, ist das, wie Leiden entsteht und wie man frei sein kann von Leiden. Ja? So. Das hat er wahrscheinlich in so einem Moment gesagt, wo die Leute angefangen haben zu diskutieren, gibt es Leben und gibt es, und was ist mit dem Buddha, wenn er stirbt, wird er wiedergeboren oder nicht, oder gibt es Karma oder gibt es das nicht oder so weiter. Kann man ja lange drüber reden, ist ja schön, ja. Aber dann hat er wahrscheinlich irgendwann gesagt, Moment mal, stopp, ja. Worum es mir geht ist, wie entsteht Leiden und wie finden wir Freiheit vom Leiden. Das ist das Wesentliche seiner Lehre gewesen. Ja. Und dann können wir untersuchen, wo sind Konzepte, wo führen die ins Leiden? Ich muss entscheiden, ist das Leiden? Oder kann es manchmal auch ein Ausdruck von Freiheit sein? Ja, für manche Fixierungen im Enneagramm zum Beispiel kannst du sagen, hey, ich will das jetzt und ich entscheide mich dafür und ich stehe dafür ein, kann manchmal ein Ausdruck von Freiheit sein. Manchmal kann es genau das Gegenteil sein. Oder auch deine Fixierung sozusagen, vielleicht, ja, sich zurückzuziehen und sagen, ich bin das beobachtende Bewusstsein. Ich habe mit dem Allen gar nichts zu tun. Ich bin nur der Beobachter.
Puh, da brauche ich nicht total, in Kontakt zu kommen mit dieser
Schule. Kann total Welt. Schön sein, total befreiend oder kann aber auch ein Rückzug sein, mein Mann. So eine Weltflucht. Ja.
Manchmal fühlt sich
das
gut an.
Natürlich, ja klar. Da gibt es essentielle Qualitäten davon, dass es sich gut anfühlt, natürlich. Und das ist auch schön, dass... Ne?
Und du merkst den Unterschied, ja. Du weißt, du eigentlich kommst du dir selber immer mehr auf die Schliche, ja, dass du weißt, wann das eine Falle ist, im Sinne von, dass du einfach der Vermeidungsstrategie der Fixierung nachgibst. Und wann das wirklich stimmig und erholsam und heilsam ist. Mhm. Ja. Und es kann wirklich sogar dasselbe sein, aber es ist ganz was anderes. Ja. Je nachdem, wohin es führt. Hm. So, und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo Eli sagt, im Grunde hast du eine freie Wahl. Und das ist genau der Punkt, wo du dich dafür entscheidest, frei zu sein und wirklich die Wahrheit herauszufinden, dich der Wahrheit hinzugeben.
Das heißt, frei von was?
Frei im Sinne von wirklich die Wahrheit herauszufinden. Und das nicht im mentalen Sinne, sondern was stimmt hier wirklich? Was ist die tiefste Wahrheit? Ja. Und bis dahin ist sowieso all das, was freier Wille und freie Entscheidung zu sein scheint, konditioniert. Ja. Entweder genetisch festgelegt von deinen Vorlieben und Abneigungen, von deinen Trieben und deiner Fixierung oder durch deine Erziehung und Kultur vorgegeben, mehr oder weniger. Ja. Und an dem Punkt, wo du dich entscheidest, das zu wagen, da rauszufallen und rauszufinden, wer du wirklich bist, findest du wieder, ich bin gar kein getrennter jemand. Eigentlich kommt alles, was ich überhaupt entscheiden und wollen könnte, von ganz woanders her. Da gibt es kein getrenntes Wesen, was irgendwie in dem Sinne einen eigenen Willen hätte. Ja. Und dann ist es wieder dann. Dann gibst du dich dem hin, was da herauskommt. Aber in gewissem Sinne könnten wir sagen, entscheidest du dich für dieses Konditionierte oder entscheidest du dich für die Freiheit? Und dann wiederum entscheidet die Freiheit. Und in dem Sinne ist es nicht wie Freiheit, wie wir normalerweise verstehen, oh cool, ich krieg einfach die Gelegenheit zu tun und zu lassen, wie ich will und Spaß zu haben. Mhm. Was wiederum ein Rückkippen wäre in der Regel in einfach das, was die Triebe wollen und die Fixierung oder die Konditionierung.
Das hört sich auch so ein Paradox wieder an. Ne?
Ja, also. Ich dachte, ich hätte ziemlich klar gesprochen.
Ja, so.
Oft wird uns auch vorgeworfen, wir würden viel zu viel erklären, dass man ja glauben könnte, man könnte es verstehen.
Deshalb schweigen wir jetzt wieder. Es bleibt paradox und es bleibt.
Ja, das.
Was du vielleicht noch innerlich nachvollziehen kannst, so als letzten Schritt oder Anregung ist, wann eben verstehen wollen etwas Frisches ist und spannend und wo verstehen wollen dann abhebt in graue Theorie. Und in dem Moment, das ist wahrscheinlich leidfreier und freier, im Sinne wieder das Verstehen wollen wieder hinzugeben oder zurückzusinken zu dem, was nicht verstehen, nicht, was man nicht mental verstehen braucht.
Und da vor allem gibt es wahrscheinlich sowas wie, dem du auf die Schliche kommen kannst, denn du willst, wo das Verstehen wollen eigentlich eher in eine Vermeidung von Kontakt führt. Ja, wo das Verstehen wollen sich eigentlich isoliert und gar nicht mehr wirklich offen dafür ist, von der Antwort berührt zu werden. Ja, gar nicht mehr offen dafür ist, wirklich Unerwartetes zu hören und davon gekriegt zu werden. Aber das ist, wo das wirkliche Leben passiert und die wirklichen Antworten gefunden werden, die dich rausführen aus dieser abstrakten Ebene. Das sind die wirklich befriedigenden Antworten. Und dafür braucht es die Bereitwilligkeit, eben erstmal wirklich nicht zu wissen und loszulassen von all dem Verstehen und Wissen und das zuzulassen, dass du da gekriegt wirst von was Unerwartetem. Hm. Ja, da ist was Erfreuliches drin auch. Ja.
Es kann vielleicht auch für diejenigen, die das wie Zeit jetzt so ein bisschen als ein Retreat oder ein Intensive für sich nutzen wollen. Manchmal geben wir so Anregungen. Gestern hatte ich die Anregung. Was war das? Den Körper zuzulächeln sozusagen, die Dankbarkeit für die Körperfunktionen, die gut funktionieren. Und das, vielleicht taucht das ja auch gar nicht wieder auf oder vielleicht ist es auch schon ein bisschen aufgetaucht. Aber mir kam, das ist irgendwie echt ein spannendes Thema auch, dass letztendlich dieser Teil in uns, der verstehen will, ja, oder die Funktion, ja, die ist ja nicht zu verdammen, die ist manchmal total nützlich. Ich meine, mein Geist will manchmal was verstehen, wenn ich mich mit politischen Themen beschäftige oder wie funktioniert das Wirtschaftssystem. Ich fand zum Beispiel manchmal interessant zu verstehen, wie funktioniert ein Motor, ja, wie funktioniert ein Computerprogramm oder, ne, gerade auch, ne, bei dir weiß ich ja, dass du auch beruflich arbeitest, dann musst du natürlich verstehen, wie so ein Betriebssystem funktioniert und wo die Stellschrauben sind und wo was schief gehen kann. Das ist total sinnvolle Funktion von verstehen wollen. Ja. Aber wir können auch unterscheiden, wo es verstehen wollen. Ganz natürlich und ganz sinnvoll und macht sogar Spaß, sogar freudig oder bringt Einsichten. Und da aber auch, wo es sozusagen zu, oh, ich will verstehen und eigentlich nützt es nichts. Ja. Und eigentlich führt es nur in Leiden. Und gerade in Bezug auf diese Seinsdimension von uns, ja, in Bezug auf die Werdensdimension, kann man viel verstehen. Auch nicht alles. Der menschliche Verstand ist sehr begrenzt. Der kann natürlich nur sehr kleine Ausschnitte verstehen. Ja. Oh, das kann man manchmal. Aber in Bezug auf die Seinsdimension, da kommt das Verstehen vor allen Dingen an seine Grenzen. Ja. Und da können wir dann eben auch merken, wenn das leidvoll wird, stressig wird, das Verstehen wollen, dann
oder wenn es einfach zu nichts führt, wenn es einfach irgendwie da
abgerührt
im Kreis dreht, ja, dann wird es irgendwie saftlos.
Und dann ist es immer wieder spannend zu sehen, ist das nicht auch eine Möglichkeit, dann wieder sich zurück zu entspannen? Und das ist eine natürliche, würde ich sagen, Reifung, die wir auch, die in uns passiert. Das zu unterscheiden zwischen natürlichem Verstehen, verstehen wollen und verstehen wollen, was ins Leiden führt. Das kann sogar manchmal praktisch auf der praktischen Ebene sein. Wir wollen irgendwie ein Problem lösen und das verstehen. Es löst sich irgendwie nicht. Ja, selbst dann kann es manchmal gerade auch sinnvoll sein, sich zu entspannen und ich kann es nicht lösen. So. Und dann ploppt die Lösung auf, ja, weil da noch was Tieferes das verstehen wollen. Selbst auf der relativen Ebene wird eigentlich dadurch unterstützt, dass wir aus der Stille verstehen.
Kennst du bestimmt auch, oder? Selbst in Bezug auf Computerprogramme, dass du an was arbeitest und es löst sich nicht und kaum hast du es losgelassen oder eine Nacht drüber geschlafen, ist es wie, na klar. Oder geht irgendwie einfach anders weiter.
Das stimmt, ja.
Ja. Ist nicht so die Relativitätstheorie auch entstanden?
Viele wissenschaftliche Ergebnisse der Relativitätstheorie oder diese chemischen Eigenschaften von welchem Stoff, der das geträumt hat dann? Die Benzol, genau, Benzol. Okay. Wer war das noch? Weißt du das?
Oh, wie hieß der nochmal?
Egal. Ja, aber der hat das im Traum dann irgendwie so eine Figur gesehen und dann hat er das. Viele vermutlich. Gerade die genialen Einfälle. Aber auch praktisch. Ich meine, ich habe auch eine Zeit lang programmiert sozusagen, als die ersten Homecomputer rauskamen. Texas Instruments hatte ich irgendwie, TI-32 oder sowas. Und dann Basic-Programme geschrieben, so irgendwelche Spiele und so weiter. Und dann, das ist ein kniffliges Problem. Und das Programm macht immer was anderes, als man denkt irgendwie. Und man weiß ja, das macht es sehr logisch und muss an einem selbst liegen. Was ist das? Und die Schlaufe geht nach da und die Wenn-Bedingung führt nach da und da gibt es einen sich wiederholenden Prozess und ich komme nicht drauf sozusagen. Und dann, ich gehe mal auf Toilette. Und irgendwie in dem Loslassen des Darmes ließ auch innerlich irgendwas los. Da ist der Fehler. Oder einfach in dem Schlafen oder im Loslassen so und sonst. Erstaunlich, ja? Oder auch ein anderes Beispiel ist ja, das kennt ihr wahrscheinlich auch, es liegt einem ein Wort auf der Zunge, es fragt einen jemanden und man weiß die Antwort und es ist fast wirklich, als wenn es auf der Zunge liegt. Ja, der erste Buchstabe, es liegt fast auf der Zunge und Aber du kriegst es durch Anstrengung, Nachdenken nicht raus, ja. Und dann, wenn wir auf einmal irgendwie zwei Tage später, natürlich, es war.
Niemand mehr interessiert.
Dann will man die Antwort schon gar nicht mehr wissen und die kommt einem. Das ist doch irgendwie so ein lustiges Phänomen. Ja. Und wer weiß, vielleicht mögt er ja neugierig sein. Morgen sozusagen, nach dem Aufstehen oder im Laufe des Tages, wann kommt das erste Mal ein Verstehen wollen, was Stress macht? Vielleicht taucht es ja nicht auf. Ist doch gut. Und wenn ja, wie wäre es, das als Signal zu nehmen? Ah ja, muss ich wirklich verstehen? Und dann kannst du einfach ein Zurücksinken geben. Einfach die Offenheit, hier zu sein. Ohne zu wissen.
Und das kann tatsächlich eine Form von Hingabe sein. Ja, allein schon in dem Sinne, dass Verstehen unser mächtigstes Überlebensinstrument ist. Ja, das ist, was das menschliche Tier hat. Es hat keine besonders dollen Zähne, es hat keine scharfen Klauen, es kann nicht wahnsinnig schnell rennen oder tief tauchen. Oder
einen scharfen Verstand.
Ja, aber es kann sich alles Mögliche überlegen. Und in dem Sinne ist das tatsächlich auch Teil dessen, was in allen spirituellen Traditionen gefordert wird. Ja, diese Bereitwilligkeit, das hinzugeben, ist wie auch auf eine Weise die Waffen niederzulegen und zu sagen, okay, ich ergebe mich. Ich habe keine Ahnung. Und darin kann das Leben dich erst richtig kriegen, eigentlich. Und das ist die gute Nachricht.
So, gibt es noch irgendwas, was ihr verstehen wollt?
Ich habe jetzt alles verstanden. Super.
Müsste man ja nicht so machen. Oder so. Beides.
Ja, schön. Ja, und das ist das wirkliche Verstehen. An der Bereitwilligkeit, nicht zu verstehen, liegt erst der Zugang zu einem tieferen Verstehen, zu einem umfassenderen Verstehen, oder wenn wir Enneagramm sprechen wollen, zur heiligen Idee der Allwissenheit und Transparenz.
Und es ist wirklich wahrscheinlich wirklich auch für unsere relative Entwicklung, individuell und kollektiv, ist es auch immer wieder, deshalb bin ich davon so überzeugt, dass dieser meditative Zugang so wichtig ist, dass wir eigentlich erst, indem wir uns aus dem bisher Verstandenen, den Konzepten erstmal und die ja zu Recht entstanden sind sozusagen und die Welt auf eine bestimmte Art und Weise beschreiben und erklären, dass wir uns daraus entspannen müssen, damit dann sozusagen wir wieder uns neue nur ein neues Verständnis der Welt erschließen können. So passiert eigentlich Entwicklung. Ja? Entwicklung passiert ja dadurch, dass wir das Alte loslassen, ja? Und dann auch neuere Ideen, neue Kreative. Wir brauchen Kreative. Wir brauchen unheimlich Kreativität, um diese Weltprobleme zum Beispiel zu lösen. Das wird nicht mit den alten Mitteln funktionieren. Und gerade dafür ist es auch wichtig, dass wir das Alte erstmal loslassen und erstmal sagen, okay, ich weiß eigentlich gar nichts.
Und das ist so ein bisschen wie so ein Einsiedlerkrebs, der aus der alten Schutzschale rausgewachsen ist und sich erstmal da raustrauen muss.
Ja. Der ist so ganz verletzlich und zart irgendwie in dem Moment. Ja. Und dann kann was Neues reinwachsen oder ja, es kann was Neues entstehen. Und dann müssen wir das wieder loslassen. Und so ist es sogar mit dem, würde ich auch sagen, mit unseren eigenen spirituellen Weisheiten. Auch da ist es irgendwie, ich verstehe es nicht. Und dann auf einmal, jetzt kann ich es auch fast ein bisschen in Worte fassen und irgendwie erklären, vielleicht mit jemand anders. Oder
bis das zu eng wird. Und dann muss das wieder hingegeben werden. Spätestens, wenn das so eine verkrustete Schale wird, dann passt das nicht mehr.
Die wirkliche Freiheit kann man nicht in Worte fassen irgendwann, dann ist es. So schön so.
Ja, es ist schön, dass es nicht fassbar ist letztendlich.
Das ist so was Lebendiges, was wirklich lebendig ist. Bevor es dann.
Zu frei, um in Worte gefasst zu werden.
Genau,
oder in Verstehen.
Ja, schön.
Und weiter als das. Der Verstand ist ein sehr kraftvolles Instrument, aber er ist nur ein Instrument, der ist sehr begrenzt. Aber er kann sich dem öffnen und sich dem hingeben, was weiter ist. Und darüber hinausgeht.
Danke. Danke für Satsang. Om Shanti.